Tagen habe ich in den Lokalisten, das ist so eine Internetgeschichte, habe ich da einen Geburtstagsgruß geschrieben. Und plötzlich fielen mir drei Werbelinks auf, die man im Grunde genommen nicht übersehen konnte. Der erste, Easy Flirt. Der zweite, Kredit bis 100.000 Euro ohne Schufa-Eintrag. Und der dritte, das Angebot, Model zu werden. Ich bin total überzeugt, wo ich das gesehen habe, wenn du einen dieser drei Links drückst und dich auf das einlässt, egal wo du es machst, du wirst unglücklich. Denn solche, und ich denke, wenn ich so, da habe ich es nochmal angeguckt, da habe ich gedacht, das ist einfach verrückt. 100.000 Euro ohne Schufa-Eintrag. Das ist irre. Solche Schulden bringen dich in eine Abhängigkeit, wo du total verratzt bist. Du wirst nie mehr in deinem Leben irgendwie, und wenn du noch der Erste bist in jeder Gebetsgemeinschaft, du wirst nie mehr Gottes Willen tun können, weil du vom Geld diktiert wirst. Du bist frei. Du kannst nicht mehr nach Gottes Willen handeln. Was kannst du tun, wenn dein Leben in eine finanzielle Schieflage geraten ist? Was kannst du tun, wenn es finanziell einfach nicht so richtig klappt und bist unzufrieden und unglücklich? Ich denke, hier hilft nur eins. Einen Plan machen, der deine Finanzen in die richtige Balance bringt. Und Jesus zeigt, dass eine sorgfältige Planung kein Gegensatz zum Glauben ist. Im Gegenteil, für Jesus ist Planen, planvolles Leben, ein geistliches Prinzip, das für alle Lebensbereiche gilt. Jesus sagt, und das finde ich einen ganz bemerkenswerten Satz, gilt für alle Lebensbereiche, ich denke auch durchaus für unser Bauprojekt, das wir vorhaben. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will? Kirche will nicht, dass wir einen Kirchturm bauen. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe, hinauszuführen? Auf das nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, anfangen, sein zu spotten und sagen, dieser Mensch hob an zu bauen und kann es nicht ausführen. Auf was es mir heute ankommt, ist eben dieser Ratschlag Jesu, dass wir uns niedersetzen und Kosten überschlagen, dass wir planen, dass wir eine Finanzplanung machen. Nicht nur im Gemeindezentrum, du, jeder für sich selber, ganz persönlich. Heute ist die zweite Predigt in der Reihe Zufrieden leben bei knapper Kasse. Das Thema überschlage die Kosten oder Finanzplanung als ein geistliches Prinzip. Denn du wirst nur zufrieden, wenn du deine Finanzen planst und planvoll ausgibst. Das ist ja das Schwierigste bei Taufgesprächen. Ja, Taufgespräche sind die ersten Gespräche meistens für Pärchen, für Ehepaare, wenn so die Hochzeit vorbei ist. Und dann irgendwann sitzt man mal beim Pastor bei einem Taufgespräch und oft merke ich, es ist das erste Mal, dass sie tatsächlich über ihre Vorstellungen reden. Und nicht nur ein Taufgespräch ist fast so haarscharf am Krach vorbeigegangen. Und oft bricht es dann raus, dass man merkt, es ist keine gemeinsame Planung da. Du wirst nur zufrieden, wenn du deine Finanzen planst und planvoll ausgibst. Aber was bedeutet es nach biblischer Sicht konkret, wenn ich meine Finanzen damit planvoll umgehe? Das ist natürlich ein riesiges Thema, da könnte man lang reden. Auf drei biblische Grundsätze möchte ich heute Morgen hinweisen. Das erste, vermeide um Gottes Willen Schulden. Vermeide um Gottes Willen Schulden. Vor 5 Jahren waren etwa 1,1 Millionen Haushalte überschuldet, ohne Aussicht die Schuld zurückzuzahlen in der Bundesrepublik. Wie viele sind es heute? Über 3,5 Millionen Haushalte. In den Sprüchen Salomo heißt es dazu kurz und bündig, wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wie eine solche unfreie Situation aussehen kann, das erleben in unserem Land rund 3,5 Millionen Haushalte, die verschuldet sind. Und das sind 7, 8, vielleicht 10 Millionen Menschen, die da dazugehören und unter dieser Knute leben. Es ist nicht übertrieben zu sagen, unser Land ist eine Schuldengesellschaft. Das Schuldenproblem betrifft alle Bevölkerungsgruppen, alle Gehaltsklassen. Ein Auto, eine neue Küche, ein Urlaub auf Kredit. Diese Art der Finanzierung hat sich längst durchgesetzt. Nicht nur Banken, beinahe jeder Autohersteller, jedes Warenhaus bietet selber Kredite an. Leider sind nicht alle in der Lage, mit diesen Angeboten umzugehen. Und eine ganz verhängnisvolle Tatsache ist, vor vielleicht einem halben Jahr, da haben wir im Jugendkreis mal dieses Thema gehabt, sind mir diese Zahlen klar geworden. 80% aller Schuldnerkarrieren starten im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Was ist der erste Grund für Schulden bei Jugendlichen? Ganz klar, mit riesigem Abstand, das Handy. Das Handy. Eine Umfrage des Münchner Instituts für Jugendforscher unter mehr als 1.000 13- bis 24-Jährigen ergab bereits vor 5 Jahren, dass bei den 13- bis 17-Jährigen 6%, bei den 18- bis 20-Jährigen 13% und bei den 21- bis 24-Jährigen 16% verschuldet sind, ohne gescheite Perspektive, da noch einmal rauszukommen. Das heißt für mich als allererstes, ganz neutral, die Weichen für den Umgang mit dem Geld werden sehr, sehr früh gelegt. Die Weichen für den Umgang mit dem Geld werden sehr früh gelegt, ob positiv oder negativ. Es geht bei Schulden ja nicht um eine grundsätzliche Ablehnung, sondern einfach um eine richtige Einschätzung. Die Bibel verbietet keine Schulden, aber sie warnt davor, was passieren kann, wenn man da unbedacht mit umgeht. Richtig gedacht gibt es kluge und ausgesprochen dumme Schulden. Kluge Schulden besitzen 3 Merkmale. Erstens sind kluge Schulden selten. Zweitens helfen kluge Schulden dir langfristig, deine Ausgaben zu mindern. Das heißt, wenn du einen Wohnungskredit aufnimmst und dann im Alter keine Miete zahlen musst, zum Beispiel, oder Ausbildungskredite. Drittens verbinden kluge Kredite die Aussicht auf Wiedererstattung. Was hilft mir, wenn ich das schönste Reihenhaus habe, meine Ehe zerbricht oder jegliches Engagement über meinen Beruf hinaus nicht mehr möglich ist? Was habe ich denn von diesem Geld? Negative Schulden liegen immer dann vor, wenn es nur noch um eine scheinbare Lebensqualität geht. Häufige Bereiche dieser Konsumschulden sind zum Beispiel Urlaub oder technische Geräte oder neue Möbel. Wer hier beginnt, Schulden aufzunehmen, nicht immer, aber gerät oft in Schwierigkeiten. Solche Kredite sind wie so ein langsam wirkendes Gift, dass die Lebensfreude und die Entscheidungsfreiheit gehemmt wird. Du kannst ja nicht mehr entscheiden. Viel besser ist, du sparst dein Geld und gibst es dann aus, wenn du es auf den Haufen hast. Also viel scheitere Entscheidungen treffen, wie wenn du dich immer von dem leiden lässt, was du alles nicht hast. Wie ein langfristig wirkendes Gift. Konsumschulden sind gefährlich und vertragen sich auch nach meiner Meinung nicht mit dem Geist der Bibel. Denn ich glaube, Gott will nicht, dass wir ein Leben auf Pump führen. Warum will er das nicht? Weil du nicht mehr frei bist. Gott hat dir ein Leben gegeben. Er hat dir die Welt gegeben. Er möchte, dass du frei bist als Mensch. Dann laufst du rum und bist ferngesteuert von allen möglichen Dingen im Hintergrund. Du musst lernen, zweierlei zu unterscheiden. Wünsche und Notwendigkeiten. Bevor du einen Kredit aufnimmst, frag dich, handelt es sich um eine Notwendigkeit oder ist es ein Wunsch? Wünsche sind legitim, aber sie müssen finanzierbar sein. Das ist eine uralte Erfahrung. Eine uralte Erfahrung ist auch, wer gern in Freuden lebt, wird Mangel haben. Wer Wein und Salböl liebt, wird nicht reich. Eine ganz unglückliche Rolle in diesem ganzen Konglomerat spielt meines Erachtens die EC oder die Kreditkarte. Jeder weiß, dass dieses Plastikgeld Impulskäufe fördert. Diese Kreditkarte, diese EC-Karte, die suggeriert dir, ich verfüge grenzenlos über Geld. Und ehe du richtig drüber nachdenkst, kaufst du Dinge, die du gar nicht brauchst, die du dir überhaupt nicht leisten kannst. Ich finde, ein leerer Geldbeutel spricht eine viel klarere Sprache. Jesus sagt an anderer Stelle, aber ich finde das vom Grundsatz genau auf die Kreditkarte anwendbar. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Ich glaube, meine tiefe Überzeugung, für sehr viele Leute wäre der erste Schritt zu einem zufriedenen Leben, dass sie morgen auf die Bank gehen und ihre Kreditkarte abgeben. Dann kommt viel in Ordnung. Dann werden sie endlich einmal das ausgeben, was sie haben, und sie nicht mehr so sehr ferngesteuert. Glaub mir, du kannst ohne Kreditkarte leben. Das geht. Oder nur mit einer Karte in einer Familie. Wer den Ratschlag Jesu folgen will, wer seine Finanzen planen will, für den ist ein ganz wichtiger Grundsatz: Vermeide um Gottes Willen Schulden. Zweiter Gedanke: Um Gottes Willen spare. Um Gottes Willen spare. Sparen fällt den meisten außerordentlich schwer. Dennoch finde ich, also es sollte eine Faustregel sein, dass du doch wenigstens 10% von deinem Einkommen regelmäßig sparst. Manche kommen dann gleich, spitzfindige Leute, die ein bisschen in der Bibel gelesen haben, die sagen dann, ja, verträgt sich denn Sparen mit dem Glauben? Bei manchen kommt dann das Sparen sehr schlecht weg. Sie spielen Gottvertrauen gegen die eigene Vorsorge aus und sagen, ein Glaube in die Vorsorge Gottes verbietet Planungen für die Zukunft. Natürlich gibt es immer Zeiten, wo du von der Hand in den Mund leben musst. Aber, und besonders junge Familien leiden oft unter solchen finanziellen Engpässen. Aber als eine Dauereinrichtung ist diese Situation, glaube ich, nicht erstrebenswert. Also ich würde das meinem größten Feind nicht wünschen. Sicher gibt es immer wieder Zeiten, in denen wir von der Hand in den Mund leben. Ja, aber ich denke, wir müssen in unserem Leben auf eine andere Spur kommen. Die Regel muss etwas anderes sein. Die Bibel atmet einen ganz anderen Geist. Die Vorsorge ist ein geistlicher Weg. Ein Beispiel ist der Josef in Ägypten, der Sohn von Isaak. In einer guten Zeit legt er etwas zurück für schlechte Zeiten. Der ist uns als Vorbild gegeben. Und der König Salomo gibt uns die Ameise zum Vorbild, weil sie aus eigenem Antrieb für schlechte Zeiten vorsorgt und sagt, geh hin zur Ameise, sieh an ihr Tun, lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt Speise in der Ernte. Dann könnte man sagen, diesem Wort steht ja eigentlich drin, geh hin zur Ameise, du Fauler. Das gilt ja nur den Faulen. Aber das ist richtig, so heißt es da. Falsch ist, wenn du denkst, deshalb gilt das Wort dir nicht. Denn welcher Faule gibt schon zu, dass er faul ist? Da geht ja immer der Streit los. Viele Faule kommen adrett und beredt daher. Das zeichnet ja gerade die Faulen aus, dass sie in der Theorie sehr fleißig sind und alles wissen. Aber wenn du mit ihnen zusammenarbeitest, hast du immer das Gefühl, es wäre viel besser gewesen, er wäre gar nicht da, weil so habe ich dreimal so viel Geschäft. Also das Wort faul bringt uns eigentlich hier nicht weiter. Weiter kommst du, wenn du begreifst und beherzigst, was Salomo sagt. Lern von der Ameise. Sie spart für die schlechte Zeit, ohne dass einer mit der Knute hinter dir steht. Viele versuchen, das zu sparen, was am Ende übrig bleibt. Meist ist noch Monat übrig, aber kein Geld mehr. Nicht viel ist dann übrig. Ich finde es nicht klug, das Sparen dem Zufall zu überlassen. Eröffne ein Konto, auf das du per Dauerauftrag etwas überweist. Das ist ja brutal schwer. Ich glaube, ich habe es da früher leichter gehabt. An vielen Stellen wird uns so ein Sofortreichtum heute versprochen. Das Allerpopulärste ist der Lottogewinn. Aber das ist ja auch nicht mehr so, wie ich vielleicht, als ich noch Kind war. Was wird da heute alles angeboten und gemacht und wie wird das alles präsentiert? Millionen von Mitbürgern setzen hier wöchentlich beträchtliche Beträge ein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Lotto einen Hauptgewinn ziehst? Ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz erschlagen wirst, ist größer. Also streng genommen sind eigentlich, wenn wir so sagen müssen, die Lottogewinne großzügige Geschenke an die Lottogesellschaft oder eigentlich an den Staat. Die Bibel warnt vor schneller Geldvermehrung und eben auch nach dem, was da an Haltung dahinter steht. In Salomos Weisheit lesen wir: Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Und ich denke auch, für mich ist es in der Geschichte schon eine interessante Erfahrung gewesen, dass ich gedacht habe, wirklich Dinge verändert, wo Geld notwendig war, haben in den wenigen Fällen die Großen und die Reichen. Dort, wo eine Gesellschaft im Umbruch war, wo plötzlich Geld notwendig war, um das Wichtigste zu machen, waren es oft gerade Gemeinden oder kleine flexible Gemeinschaften, wo arme Leute oder durchschnittliche Leute ihr Geld zusammengelegt haben, aber Größtes vollbracht haben. Die Reichen haben die Welt im Grunde genommen nicht verändert, sondern Menschen, die von einem anderen Geist geleitet waren. Jesus weist uns im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden darauf hin, dass es kluge und weniger kluge Formen der Anlage des Sparens gibt. Den ersten zwei Verwaltern, vorhin haben wir es gehört, sagt er recht so. Jesus meint natürlich alle unsere Gaben, aber die schließen ja unsere Finanzen ein. Wer sein Geld über Jahrzehnte nur in den Sparstrumpf schiebt, der braucht sich nicht wundern, dass es rückwärts geht. Bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3%, habe ich gelesen, sind 10.000 Euro nach 20 Jahren nur noch 5.536 Euro wert. Großer Verlust. Auf der anderen Seite ist es ja ähnlich. Wer seine Ersparnisse in hochspekulative Aktienpapiere investiert, sollte böse Überraschungen einkalkulieren. Haben viele mit den Fonds vor Jahren erlebt, wo sie 20.000 Euro angelegt und dann kriegen sie nach ein paar Jahren 18.000 Euro zurück. Das ist schlimm. Darum noch einmal, der normale Weg zur Vorsorge bleibt das Sparen. Das müssen wir uns ganz tief in unseren Kopf eingraben. Zum Sparen gibt es keine Alternative. Wer den Ratschlag Jesu dem folgt und seine Finanzen planen will, wer nicht vom Geld bestimmt werden will, wer nicht von diesem Geldgott gesteuert werden will, sondern sich die Freiheit bewahren möchte, dass er Gott sein Leben lang fragt, was ist dein Wille und dann auch Gottes Wille tut, der beherzigt den Grundsatz, um Gottes Willen sparen. Ein dritter Aspekt, gib fröhlich, weil Gott das so will. Gib fröhlich, weil Gott das so will. Wenn in unseren Gottesdiensten am Schlusslied so das Körbchen um die Kurven kommt, dann ist ja die Motivation oft sehr unterschiedlich, weswegen wir Geld einlegen. Die einen geben vielleicht aus Pflicht, die anderen aus einem schlechten Gewissen heraus. Wieder andere spenden etwas in der Hoffnung, Gott gnädig zu stimmen. Mag ja überall ein Körbchen Wahrheit drin sein. Worauf kommt der Bibel beim Geben wirklich an? Paulus schreibt, Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wer von Jesus gewonnen wurde, wer den Heiligen Geist als eine lebensverändernde Kraft erfahren hat, der immer wieder erfüllt davon ist, dass er merkt, mein Leben ist eigentlich ein Geschenk, der wird seine Gemeinde großzügig unterstützen und nicht jeden Cent zweimal umdrehen. Gell? Wer das macht, wer diese Haltung hat, der hat doch noch gar nichts begriffen von dem, was Christus für dich getan hat. Eine große Frage ist natürlich, wie viel Geld Christen geben sollen. In den deutschen Ländern gibt es ja die Kirchensteuer. Sie beträgt in Bayern 8% der Einkommensteuer. Ist damit zum Geben alles gesagt? Der Prophet Malachi ist so frech und bietet noch mehr. Manche finden das ungehörig. Er nennt als Größenordnung den zehnten Teil des Einkommens, bringt aber den zehnten und prüft mich hiermit, sagt Gott, der Herr, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Gegenüber dieser Praxis des Zehnten besitzen heute im deutschsprachigen Raum viele Christen massive Vorurteile. Für viele ist der Zehnte deswegen überholt, weil er im Alten Testament genannt ist. Andere beanstanden, dass solch eine Regel ja eigentlich widerlich ist. Das ist ja gegen die Rechtfertigung, gegen die evangelische Freiheit. Das ist noch befreit. Wir brauchen noch nicht noch ein Gesetz wieder. Sie übersehen dabei zweierlei. Erstens, die Praxis des Zehnten wird schon vor der Alttestament, also gerade wenn die Leute so biblisch spitzfindig sind, müssen sie sehen, die Praxis des Zehnten wird schon vor der alttestamentlichen Gesetzgebung berichtet. Abraham gibt nach dem Siegeszug 10% der Beute an den Priester Melchisedek ab. Der Zehnte gilt in der Bibel gleichsam als ein Grundwert der Menschheit. Zweitens, Jesus bestätigt das Prinzip des Zehnten. Zwar kritisiert Jesus, klar, Gläubige, die von den Gartenkräutern den Zehnten geben, darüber aber Gerechtigkeit, Glauben vergessen. Jesus sagt, das ist keine Frage, Jesus sagt, weh euch, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Aber für Jesus gehören Glaube und Geben des Zehnten zusammen. Denn jetzt kommt der Nachsatz. Er fügt hinzu, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Den Zehnten geben heißt, ich investiere den zehnten Teil meines Einkommens in Gottes Sache. Natürlich ist es auch hier, wie bei allen biblischen Grundsätzen so, da ist ein großer Gestaltungsspielraum. Da kann man noch viel besprechen und diskutieren. Und Jesus war keiner, der auf den Gesetzen marschiert ist, sondern der für Situationen ein Herz hatte. Hier muss sich jeder vor Gott persönlich entscheiden. Aber gültig, und das möchte ich festhalten an diesem Malachi-Wort, gültig ist auf alle Fälle das Geheimnis des Segens, das Paulus so beschreibt, wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Noch nie ist jemand ärmer geworden, weil er Gott sein Geld zurückgab. Entscheidend ist, dass das Geben nicht dem Zufall überlassen bleibt. Ein Dauerauftrag ist sinnvoller als spontane Spenden. Das ist auch für Paulus so. Paulus sagt, Geben ist keine Gefühlssache. Er weist die Gemeinden zu einem systematischen Geben an, wenn er zum Beispiel nach Korinth schreibt, an jedem, finde ich bemerkenswert, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Denn nur wenn das Geben geplant ist, wird es aufs Ganze Freude machen. Und darum geht es ja. Ein dritter Grundsatz, um mit den Finanzen planvoll umzugehen, ist: gib fröhlich. Einfach, weil Gott das so möchte. Gib fröhlich, weil du das kannst. Jesus hat einmal erzählt von einem jungen Mann, der gedacht hat, Zufriedenheit und Glück liegt im Geld, am Geldbeutel. Darum lässt er sich von seinem Vater sein Erbe auszahlen und beginnt ein super Leben. Ihr kennt alle die Geschichte, es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Obwohl dieser junge Mensch alle Möglichkeiten gehabt hätte, alle Möglichkeiten, ein super Leben aufzubauen, hat er alles verloren. Und wir wissen auch, dass sich diese Geschichte bis heute in unzähligen Variationen immer wieder ereignet. Das Wunder dieser Geschichte ist nun aber, dass Jesus sagt, wer in der Vergangenheit in den Finanzen Fehler gemacht hat, der kann einen Neustart wagen. Der Junge hat mit dem Geld alles falsch gemacht. Auf seinem Tiefpunkt erinnert er sich und sagt, ich will mich aufmachen, will zu meinem Vater gehen. Ich möchte sagen, Vater, ich habe gesündigt vor Gott, vor der Welt, vor dir. Und Jesus sagt damit, bei Gott gibt es keinen Punkt, wo du nicht umkehren kannst. Das gilt für alle Lebensbereiche, aber das gilt auch für deinen Umgang mit dem Geld. Vielleicht spürst du, dass Gott dich in finanziellen Dingen zu einer Umkehr ruft. Es geht ja nicht darum, das müssen wir begreifen, es geht ja nicht darum, dass die Gemeinde mehr Geld hat. Wir müssen doch ehrlich sein, in wie vielen Familien gibt es immer wieder Krach nur wegen dem Geld. Das blockiert doch so viel. Es geht doch um viel mehr, doch nicht dadurch, dass bei uns im Klingelbeutel mehr Geld drin ist. Aber vielleicht spürst du, dass Gott dich in finanziellen Dingen zu einer Umkehr ruft. Und wenn das so ist, bitte ich dich, tu diesen Schritt. Damit sind deine Probleme nicht über Nacht weg. Der Glaube an Jesus vermittelt keine Soforthilfe. Jetzt musst du vielleicht tatsächlich lernen, deine Schulden abzubezahlen, keine Schulden mehr zu machen, zu sparen und zu geben. Aber Jesus gibt dir die Kraft und die Ausdauer, dein Leben in Ordnung zu bringen. Denn Gott will nicht, dass der Pleitegeier unser Leben bestimmt, sondern die Taube des Heiligen Geistes. Wenn du dich heute entscheidest, in den Finanzen dein Leben nach Gottes Willen zu planen, dann stehst du wirklich am Beginn eines ganz neuen Lebens, weil einer der größten dämonischen Mächte aus deinem Leben weicht. Es ist ein zufriedenes Leben, auch bei knapper Kasse. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns so erschaffen hast, wie wir sind. Nicht als Marionetten, nicht einfach als Anweisungsempfänger, sondern mit einem freien Willen. Aber Herr, wir spüren es auch manchmal, wie sehr schwierig das ist, bei unserem freien Willen das zu tun, wovon wir genau wissen, dass es richtig ist. Herr, so oft wollen wir das Rechte und wir tun das Falsche. Wir wollen dir dienen und dann dienen wir doch anderen Mächten, oft dem Geld. Herr, ich möchte dich bitten für all die, die spüren, dass diese Macht ihr Leben bestimmt oder vielleicht sogar stark im Beschlag hat. Herr, schenk du ihnen Befreiung. Schenk ihnen die Kraft, erste Schritte zu tun. Schenk ihnen den Mut, wenn sie spüren, sie kommen nicht allein klar, Rat in Anspruch zu nehmen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns lernst, das Geld als das einzusetzen, was es sein will, nämlich ein Instrument, dass es uns gut geht. So möchte ich dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, gerade auch im Umgang mit unserem Geld. Amen. Komm,